Electronic Arts wollte sie nicht mehr. Blizzard wollte sie nicht mehr. Aber wir wollen sie, die gute, alte, klassische Echtzeitstrategie. Und das Gute ist, wir kriegen sie auch. Und darüber müssen wir heute sprechen. Natürlich mit meinem lieben Kollegen, der Kane aus Command & Conquer immer ähnlicher wird. Vielleicht noch mit Ausnahme der Haartracht. Hallo Maurice.
Ich bin auf dem Weg dahin. Hallo.
Ja.
Hallo.
Zumindest von der Einstellung
ja,
her.
Chat sagt mir auch schon immer, ne, ist aber schon, wird aber immer dünner. Ja, ja, ja. Ja, wir werden alle alt, Leute.
So, weil wir vorhaben, über Burgen und Belagerungen zu sprechen, wenn sich die Gelegenheit ergibt, ist natürlich unser Stronghold-Botschafter und Chefredakteur eingeladen. Hallo Heiko.
Hallo.
Und unser lieber Gast hat schon geemballt auf Mazara, als viele nicht mal wussten, was ein 7RR ist. Leute. Herzlich willkommen, Leon von Bonchwa.
Freut mich, dabei zu sein.
Ja, schön, dass du da bist.
Wenn es um RTS geht, da bin ich nie weit weg.
Ja, ja, das haben wir uns auch gedacht.
Ging es ja lange nicht, ne, weil das lange ein bisschen in der Versenkung verschwunden
leider
war. Immer noch ein Schattendasein führt.
Aber es kommt nach und nach. Gerade dieses Jahr, finde ich. Und letztes Jahr gab es einige Versuche zumindest in die Richtung.
Ja, was beobachtest du gerade am gespanntesten?
Also, ich habe eben gerade schon zu euch gesagt, bevor wir live gegangen sind, ein neues Game, was ich nur empfehlen kann, Warcraft 3. Oh, Deluxe. Ja. Nee, aber tatsächlich, ich lerne es gerade zum ersten Mal richtig kennen, weil als es frisch war, war ich halt viel zu jung, da hatte ich keinen PC und so weiter.
Ja.
Oh. Und jetzt so ein bisschen durch Grubby inspiriert, habe ich jetzt mit Warcraft 3 angefangen.
Aber da muss dir doch die Seele bluten, wenn du weißt, sowas kriegen wir wahrscheinlich nicht wieder. Ja. In der Production Value, in dem Umfang so ein bisschen.
Es tut schon weh, weil man weiß so, gerade Blizzard, die haben davon ja abgesagt, mehr oder weniger.
Ja.
Deswegen, ich nehme das, was ich kriege jetzt noch.
Spielst du es denn, was ist denn der aktuelle Konsens der Community? Wie weit spielt man mit Reforged und wie weit versucht man das komplett auszuklammern?
Also man akzeptiert, dass es in einer Reforged Engine läuft. Aber man stellt alles auf Klassik um. Das ist ein bisschen der Konsens.
Zeichen für ein gutes Remake.
Man spielt nicht im Battle.net, sondern hat ein extra Client.
Was?
aber da sind wir ja schon an einem sehr spannenden und entscheidenden Punkt, ja? Dass jemand, der sagt, Warcraft 3, damals bin ich nicht mit aufgewachsen, keine Ahnung, ich entdecke das jetzt neu. Und dann gleichzeitig aber sagt, ich spiele mal nicht die neue Version, sondern ich spiele die alte Version, für die ich damals zu jung war. Da sieht man ja auch schon so ein bisschen das Problem dieses Genres, ehrlich gesagt.
Ja, weil halt keiner mehr will so richtig. Das Schöne ist, ich bin ja ein bisschen älter als die meisten hier. Ich will jetzt niemanden herausheben, Heiko, aber als die meisten hier. Und ich bin immerhin noch mit Command & Conquer damals groß geworden. Und da kriege ich jetzt wenigstens ein Spiel, wo ich jungen Leuten sagen kann, das ist wie... Also eigentlich ist es wie damals, nämlich Tempest Rising, was ja echt sehr Command & Conquer ist. Mhm. Nicht mit diesen Realfilm-Zwischensequenzen, also das traut sich heute keiner mehr, irgendwie so Trash-Schauspieler vor die Kamera zu zerren. Aber zumindest vom Gameplay, vom Look, von der Musik, die wieder von Frank Tepecki gemacht wird, ist es ein Comeback.
Also ich meine, die sind schon sehr dreist. Also ich meine,
ja, aber
ich erlaube es ihnen ja, weil ich finde, wenn EA nicht mehr will, dann seid auch gerne dreist. Aber ich weiß noch, wie ich damals die Demo gespielt habe und dann gibt es diese Anfangs-Cutscene, der, ich glaube, Dynasty heißt ja da, die böse rote Fraktion. Und es gibt diese Anfangsrede von dieser Frau, die dir religiös erzählt, wie toll sie diese neue Ressource gebrauchen, die da jetzt gekommen ist. Und ich habe meinem Cutter Axel wirklich einfach gesagt, Axel, nimm bitte diese Cutscene und nimm die einleitende Rede aus Command & Conquer 3 von der, ich glaube, ich vergesse immer den Namen, der Schauspielerin aus Battlestar Galactica, die das da...
Also ich weiß genau, wie du meinst.
Ja,
Die eine.
Genau. Und schneid die bitte so nebeneinander, dass man nicht checkt, was aus welchem Spiel ist. Und du kannst es wirklich eins zu eins, die Sätze, immer jeder sagt einen Satz und den nächsten cuttest du raus.
Ja.
Und es ergibt Sinn in der gleichen Rede und es sieht gleich aus. Also die sind wirklich ein bisschen unverschämt. Aber das sollen sie ja auch sein, ehrlicherweise, weil wenn das halt niemand mehr macht, dann haben wir halt zwei Hoffnungen. Entweder, wie Leon auch sagt, wir spielen halt die alten Sachen weiter oder wir hoffen, dass irgendwelche neuen Entwickler kommen und halt das nochmal machen.
Aber ist das nicht traurig?
Ja.
Ja.
Also ich habe mich ja gerade nochmal vor unserem Talk schlau gemacht, auch mir nochmal Steam-Charts angeschaut. Ne? Wie gesagt, ist jetzt nur Steam. Aber auf der anderen Seite, wo wird heutzutage sonst noch RTS gespielt, außer auf Steam?
Ja, nicht mal auf dem Battle.net, wie wir gehört haben.
Testfrage, was glaubt ihr, auf welchem Platz das der höchste Platz ist vom ersten klassischen RTS, also wirklich klassisches RTS?
Auf wo?
Welches
in der Steam-Wishlist?
Auf Steam-Charts.
Was aktuell gespielt wird.
Boah, also ich denke mal, es ist Age of Empires 2. Ich glaube, von allen ist das das Größte immer noch, was aktiv gespielt wird. Zumindest auf Steam. Top 50 wäre schon krass. Ich glaube eher so 70, 80 Regionen.
Also ich glaube, es ist Age 2 mit seinen um die 20.000 ja, Concurrents. Genau. Und das ist nicht super hoch.
Ja.
Selbst so, also Paradox hat verschiedene Grand Strategy-Spiele, die das alle, glaube ich, toppen. Je nachdem nach aktueller Lage. Ich würde auch tippen, es ist Age 2 auf Platz 80 oder sowas.
Also Platz 80 ist tatsächlich gar nicht schlecht. Mhm. Aktuell ist es tatsächlich Age of Empires 4.
Oh, echt? Oh.
Auf Platz 84.
Okay.
Gut, aber es hat ja auch gerade einen neuen frischen DLC bekommen. Ja. Das wird es wahrscheinlich erklären. Und das ist tatsächlich für mich ein Hoffnungsschimmer, weil das ist ein neuer Teil zu einer alten Serie. Ich bin zwar hier der Älteste auf dem Sofa, ich gebe es zu, aber ich hätte gern, dass sich RTS nach wie vor weiterentwickelt und nicht retro bleibt. Und deswegen war tatsächlich Age of Empires 4 immer für mich auch der größte Hoffnungsträger. Man muss natürlich schauen, wie nachhaltig das ist, aber zumindest schaffen sie es, dass dieses Spiel nach wie vor gespielt wird. Man auf Platz 54 fand ich auch spannend. Ist jetzt keine klassische Echtzeitstrategie, ist tatsächlich Total War Warhammer 3.
Mhm.
Ja.
Das ist,
und dann hast du halt schon Spiele, wo ich halt schon nicht mehr sagen kann, es ist wirklich Echtzeitstrategie, sowas wie Hearts of Iron 4 ist weiter oben, sowas wie Rimworld ist weiter oben. Die nehmen sich Elemente aus Echtzeitstrategie ja auch raus.
Ich wollte hier nicht so bürokratisch sein, jetzt zu definieren, worüber wir reden, aber wir reden nicht über Paradox und Total War, weil das ist ja nicht das Ding hier, sondern klassische Echtzeitstrategie.
Genau, und deswegen, das muss ich wirklich nochmal sagen, was Microsoft gemacht hat mit Age of Empires 4, das fand ich als Genre-Fan wirklich super. Also wirklich dieses ins Risiko zu gehen. Und zumindest sind sie halbwegs erfolgreich, aber natürlich nicht so erfolgreich, wie es Blizzard vor 10, 15 Jahren
war. Man muss dazu sagen, sie haben es ein bisschen aus dem Dreck gezogen, den Karren. Weil Leon, du bist ja sehr reingegangen in Age 4 zum Start. Und Niklas auch. Und es war ja auch geil. Also ich meine, ich habe es auch damals gerne gespielt. Absolut nicht auf deinem kompetitiven Level, aber wir waren alle richtig im Hype, das weiß ich noch. So richtig geil, boah, fettes neues RTS. Und da hat man leider sehr schnell gemerkt, wenn selbst mir das halt auffiel, der ich gar nicht so viel Multiplayer spiele, ja, die Balance irgendwie, also mit den Rutten und so, das kann es ja jetzt nicht sein. Und dann habt ihr es auch recht öffentlichkeitswirksam in einem Video, das, soweit ich weiß, sogar den Entwicklerstudios zugetragen wurde von Niklas damals. So von wegen, guys, this is one of our biggest Twitch-Channels and they just made a video they don't play anymore. Da habt ihr es fallen lassen damals. Hast du seitdem jemals wieder groß reingeschaut? Weil sie haben es ja jetzt mit diesen, vor allem dieser einen großen Erweiterung, Rise of the Sultan's Ascent damals, durchaus, wie man sieht, schaffen sie es jetzt auf Spielerzahlen auf Age-2-Niveau manchmal zumindest.
Also wie du schon gesagt hast, ich bin sehr reingegangen. Also ich glaube, ich habe in den ersten zwei Wochen des Releases 100 Stunden gespielt. Also ich habe quasi die halbe Woche oder eine komplette Woche fast durchgespielt. Ich habe Age of Empires 4 geliebt, weil ich bin ja ein bisschen jünger. Das heißt, so Age 2 habe ich natürlich auch mal gespielt, aber natürlich bin ich nie so reingekommen. Das erste richtige RTS, was ich gespielt habe, wo es auch wirklich so Multiplayer ging, war StarCraft 2 für mich. Mhm. Und dann in sowas zurückzugehen wie in einem Warcraft 3 oder in Age 2, wo es wirklich sehr clunky ist, die Einheiten machen nicht das, was du sagst, sondern die bewegen sich irgendwie komisch und random, war natürlich ein bisschen schwieriger. Und dann so mitzuerleben, dass so ein frisches, neues, cleanes Age of Empires kommt, war super, super cool. Aber das Problem ist, ich glaube, was allgemein auch so ein Faktor ist, ich weiß nicht, ob Entwickler, da haben wir ja eben gerade auch schon drüber geredet, deswegen gibt es ja auch sowas wie Warcraft 3 Reforged und viele andere Remaster, es werden eher alte Spiele, die funktioniert haben, neu aufbereitet, als wirklich neue Konzepte ausprobiert. Weil wenn wirklich mal versucht wird, was Neues auszuprobieren, wird es meistens von der Community nicht so wirklich aufgenommen. Ne? Ich glaube, ein sehr gutes Beispiel dafür ist Stormgate. Und ich glaube, der Grund dafür, ne, Stormgate war ja von den Ex-Blizzard-Developern, die gesagt haben, ey, wir haben immer noch Bock auf RTS, wir machen jetzt was Neues, wir machen so einen spirituellen Nachfolger von StarCraft. Es hat halt nicht so wirklich irgendeine Seele gehabt. Ne, ich habe sehr viel gespielt, auch zum Release, und war auch sehr involviert. Ne, ich habe auch mit den Developern viel geredet und war da sehr hinterher, dass das Spiel wirklich ein Erfolg wird. Aber es hat irgendwie versucht, zu vieles, was es schon gibt, zu nehmen und das in irgendwas zu vereinen. Also es war so ein Hybrid aus StarCraft und Warcraft in meinen Augen. Ne, man hat trotzdem so Creepcamps gehabt, die man killen konnte. Man hatte Heroes so ein bisschen, aber ich glaube, ich auch nur eine Kampagne im Koop-Modus. Das heißt, du hast so einzelne Elemente gehabt, die in den Spielen, die es schon gab und erfolgreich waren, funktioniert haben, aber die wurden zusammengefügt, um irgendwas Neues zu schaffen, was aber nicht wirklich irgendeinen Sinn hatte. Also du hattest nicht die strategische Tiefe von einem StarCraft, aber gleichzeitig auch nicht irgendwie diese, langlebigen Kämpfe aus dem Warcraft. Also das Beste von
beiden. Oder die geile Story auch nicht für Singleplayer-Freunde.
Absolut. Aber hast du denn gestern unsere Fink-Show gesehen?
Leider nicht.
Das war auch ein fieses Aber Langfall. Wir sehen es jetzt hier gerade auch laufen. Sie machen jetzt zumindest die Kampagne neu.
Genau. Wir hatten gestern einen großen Reveal in der Fink-Show. Und das ist tatsächlich ein super spannender Aspekt, nämlich was sie jetzt eben versuchen. Sie machen, also sie sagen, ne, so die Kampagne war bisher ja eher nur ein Prototyp, so Proof of Concept. Und wir haben verstanden, was ihr wollt. Mhm. Wir machen jetzt 15 Missionen lange Kampagne. Sie haben das Metagame komplett umgestellt. Sie machen im Zuge der Kampagnen auch ein Einheiten-Redesign. Ich finde, sie machen auch ein stilistisches Redesign. Also man hat es gerade auch gesehen, es wird düsterer, weil ne, es war ja immer so ein bisschen disconnected zwischen Düsternis der Story und sehr buntem Artstyle, also auch da tun sie was.
Und auch sonst sah der Artstyle einfach nicht so geil aus. Ne?
Aber sie machen jetzt bei der Kampagne eben nicht mehr das Hybrid, sondern da gehen sie jetzt ganz klar StarCraft. Also du hast ein Raumschiff zwischen den Missionen als Hub, wo du dann Dialoge führst, wo du dann einen Forschungsbaum hast, wo du dich dann bei den einzelnen Einheiten entscheiden musst, nehme ich diese Fähigkeit, beide gleichzeitig geht nicht, keine Ahnung, wo sie das herhaben. professionelle Sprecher, professionelle Vertonung, also sie gehen da jetzt nochmal wirklich all in, um über eine Singleplayer-Kampagne und da kommen wir so ein bisschen zu meinem Punkt, über eine Singleplayer-Kampagne zu versuchen, dieses Spiel nochmal zu revitalisieren.
Ja, also ich würde immer sagen, eine gute Singleplayer-Kampagne für ein RTS ist nicht verhandelbar. Das mögen alle E-Sport-affinen Leute anders sehen, so da draußen. Aber ich sage, es hilft immer sehr, einfach eine coole Story, egal wie lang die Kampagne, muss ja nicht riesig sein, aber immer eine coole Story-Kampagne erstmal zu bauen, um auch Leute so an das Setting ranzuführen, um mal einzufühlen, wer kämpft da gegen wen, gerade wenn es halt nicht irgendwie Orks versus Humans ist, was man seit 100 Jahren kennt. Also das macht so ein Spiel einfach nochmal nahbarer und settinggreifbarer. Also
ich glaube, es ist, da sind ein paar Faktoren. Zum einen, dadurch ziehst du dir vielleicht die neuen RTSler heran. So einer von 100 Kampagnenspielern geht dann in Multiplayer. Daher kam es ja ursprünglich.
Ja, vielleicht. Ich glaube, um das Argument noch zu Ende zu führen, ich glaube, was vielen, weil das Genre halt einfach so klein geworden ist oder so ein Schattendasein führt, was vielen Kampagnen heutzutage fehlt, einfach wenn man sie auch so sieht, auch bei der neuen Stormgate-Kampagne, muss ich gestehen, ist dieser Wow-Effekt, den damals diese Blizzard-Cutscenes hatten. Mhm. Ne, wo wir halt alle da saßen und diese BlizzCon-Präsentationen gesehen haben und gesagt haben, boah, was, die haben Rayna in 3D modelliert und Kerrigan und sowas. Und heute siehst du das halt und ja, sie vertonen es, ne, sie haben Zwischensequenzen drin mit so Dialogboxen. Aber es fehlt halt einfach diese Produktion, dieser Produktionswert von diesen StarCraft-Cutscenes. Ein anderes Spiel, bei dem ich das gemerkt habe, was Anfang des Jahres beim Steam Next Fest spielbar war, war Zero Space. Mhm. Da sind ja auch so ehemalige StarCraft-Developer dran beteiligt. Das ist auch sehr, fühlt sich auch vom Gameplay her sehr StarCraftig an. Gab es auch die Kampagne schon zu spielen. Und die bauen auch so Zwischensequenzen, die so ein bisschen filmhaft sind. Aber du merkst, sie bauen sie halt mit wenig Geld.
Ja. Die sind halt auch scheiß teuer, das muss man mal ganz einfach sagen.
Das ist es halt.
Und früher waren halt die Verkaufszahlen noch so gut gemessen an den Entwicklungskosten, dass sie halt sagen konnten, okay, wir holen uns halt semi-berühmte Schauspieler sogar für irgendwelche albernen Cutscenes vor die Linse. Aber ich meine, du warst ja damals dabei, als wir das GameStar-Wertungssystem neu entwickelt haben.
Ja.
Das ist lange her.
Nein, jetzt erzählt der alte Mann. Da warst du noch nicht geboren, Leon.
Damals haben wir eine Umfrage gemacht. Was ist die wichtigste Wertungskategorie für unsere Community? Und mit weitem Abstand hat die Story gewonnen. So, und als ich damals auch bei Storm Legion, die haben sich relativ früh an uns gewendet und haben gesagt, hey, wir machen so, dass wir wollen halt in Richtung StarCraft, Warcraft gehen, das sind die Blizzard-Entwickler, das ist unser neues Spiel. Und ich habe halt geantwortet, ja, wann können wir über die Kampagne reden? Weil das
die,
ist...
Die was? Die,
ja, war
da
ja,
so ein ähnlich. Fehler gewesen sein, der Leitung irgendwie.
Ja, later.
Meinen so, Sie die E-Sport-Liga?
Nein, aber ihr müsst doch über die Kampagne reingehen. Das ist das, was die Leute reinzieht. Auch im Übrigen die Leute, die sich für E-Sports interessieren. Weil das ist genau der Punkt. Das finde ich total wichtig. Was ich so vermisse und im Übrigen auch, ne, Stronghold, auch perfektes Beispiel, wo selbst die gleichen Entwickler nicht mehr hingekriegt haben.
Ja.
Nämlich... gebt einem RTS und da ist es schwierig, weil du bist weit rausgesucht und deshalb ist es umso wichtiger, dass die Einheiten, dass die Figuren, mit denen du interagierst, Seele haben, Charakter haben, du sofort weißt, Kerrigan, ja, jeder von uns weiß, wer Kerrigan ist, jeder von uns weiß, wer Jim Rayner ist, so, jeder von uns weiß, wer Kane ist.
Warum zeigst du auf Maurice?
so ja, weiß das.
Guck dir das an.
Ja, nimm mir einen Charakter aus Storm Legion, so, wird's halt
Storm
schwierig.
Gate, meinst du?
Storm Gate, ja. Aber der geht ja schon los. Ja. Ja.
Aber was Leon vorher gesagt hat, finde ich, bringt ein bisschen das Problem des Genres auf den Punkt, so einerseits dieses, man will irgendwie ein bisschen, auch was wir die Diskussion hier führen, ne? Man will ein bisschen irgendwie alles machen, das ist aber schwierig geworden, weil ein gutes RTS, es gibt tatsächlich, es gibt die Leute, die wollen richtig gute Multiplayer-Infrastrukturen, gutes Balancing und knallharte 1v1-Systeme. Gleichermaßen wollen Leute dann, wir wollen aber eine krasse Story und was ist unser Messstandard? Blizzard, Rendersequenzen oder Echtschauspieler. Mhm. Und das gleichzeitig in einem Genre, das sich heute nicht mehr so verkauft wie früher. Also ich meine, ich will damit auch gar nicht alles verteidigen, weil Stormgate hat auch einfach Fehler gemacht. Aber das ist immer schwieriger zu leisten für kleinere Teams, die in diesem Genre noch Erfolg haben wollen, weil RTS-Balancing ist super kompliziert.
Absolut.
Blizzard hat ja dann irgendwie, nach 20 Jahren haben die immer noch Balance-Patches für StarCraft 1 rausgebracht, weil es immer noch nicht an dem Punkt war, wo es perfekt war.
Selbst Warcraft 3 bekommt noch Balance-Patches.
Ja, genau. Und gleichzeitig wollen eben Leute auch eine fette Story und wir haben halt diesen Standard. Und dann kommt noch dazu, was Leon auch gesagt hat, und das sehe ich tatsächlich manchmal auch ein bisschen kritisch an der RTS-Community. Und wir wollen all das und sind gleichzeitig ultra allergisch gegen alles, was irgendwie neu ist.
Absolut.
Weil es ist ja nicht wie H2 oder Warcraft 3 oder StarCraft 2. ich weiß noch damals, und einerseits war das, glaube ich, einer meiner größten Fehlgriffe in einem Test, aber gleichermaßen stehe ich auch irgendwo dazu, Dawn of War 3. Mhm. Ich mochte das damals. Und wie viele Leute da direkt, das ist ja wie ein MOBA, weil du halt so Punkte nacheinander erobert hast. So, nee, Leute, es ist kein MOBA. Ich verstehe, warum man es nicht mag. Aber es hat für mich auch sehr klar gezeigt, wieder kaum, dass du irgendwie ein bisschen von abweichst von bau eine Basis auf und greif die vom anderen an, ist direkt, gibt's oh nee, das ist quasi League of Legends. Das wollen wir überhaupt nicht. Und es ist, glaube ich, für Entwickler leider wirklich schwierig. Und gleichermaßen, aber warum soll ich mir das eigentlich antun in einem Genre, das nicht mal mehr erfolgreich ist?
Ja, wobei ich da tatsächlich eine Lanze brechen muss für die deutsche Entwicklerszene. Denn wenn ich mir international anschaue, ich finde zum Beispiel zwei Spiele aus Deutschland sind dem schon relativ nahe gekommen. Nämlich zum einen Iron Harvest. Die haben das aus meiner Sicht hingekriegt, wirklich mit begrenzten Mitteln, aber wirklich eine coole Geschichte in einer coolen Kampagne zu erzählen und auch Multiplayer okay hinzukriegen. Und auch wenn sie den Launch komplett verkackt haben, Maurice wird sich vielleicht auch dran erinnern, ist aber für mich bis heute so ein bisschen der Goldstandard, was im Genre auch kommerziell möglich ist, Spellforce 3.
Mhm.
Denn die haben es geschafft, auch, also ich fand die Geschichten, die sie erzählt haben, fand ich cool. Ich fand auch, wie sie Technologie, also wie sie die Engine genutzt haben für RTS, fand ich cool. Gleichzeitig diese Rollenspielelemente, da gab es Charakter drin und Charaktere. Und die haben es geschafft, über das Konzept ein Hauptspiel zu machen und dann quasi so Semi-Full-Price-Add-ons in quasi alle ein bis zwei Jahre im Rückstand das Spiel am Leben zu halten, immer wieder über Steam-Sales auch zu verkaufen. Es war für THQ tatsächlich kommerziell erfolgreich, ein Spiel über 3, 4, 5 Jahre eben am Leben zu halten.
Ja, ist ja das, was Microsoft jetzt auch macht mit Age of Empires. Ne? H4 haben wir gerade schon gesagt, neuer DLC. H2, die Definitive Edition, bekommt immer noch DLCs. Mhm.
Aber das ist gerade ein spannendes Thema, weil der neueste ist super kontrovers.
Ja?
Weiß ich, ob du es schon gesehen hast, Leon, auch.
Gar nicht.
Der neueste DLC, und ich bin, glaube ich, der Einzige, der es cool findet. sie machen die, aber ich verstehe auch die Kritik, sie machen die drei Königreiche aus der chinesischen Historie als DLC und bringen auch jedes einzelne als eigenes Volk. Also Shu, Wei und was ist das dritte? Han einfach war es, glaube ich. Und das ist natürlich insofern interessant, dass das eigentlich weit außerhalb der Age of Empires-Periode fällt. Also die sind ja in China, was war das, 100 vor oder nach Christus rum? Also noch vor Rom eigentlich gefallen ist. Mhm. Und das wird gerade richtig auf Reddit und so abgehatet, auch als irgendwie sie wollen den chinesischen Markt sich anbiedern und sowas. Ich bin da der Einzige, der, weil ich einfach seit Total War Three Kingdoms diese Zeitepoche unglaublich cool finde, auch ein Auge zudrücke.
Muss da nicht die Community auch einfach mal ein bisschen mehr chillen, was das Thema angeht?
Ja, das ist das Schwierigste, glaube ich, bei RTS, weil sobald man versucht, also man merkt ja wirklich an den meisten neuen RTS, die rauskommen, nehmen wir einen Stormgate, nehmen wir einen Battle Aces zum Beispiel, die versuchen alle zum einen so ein bisschen das zu nehmen, was es gibt, aber es irgendwie neu umzumünzen. Und nichts davon schafft dadurch irgendwie so richtig Fuß zu fassen, habe ich das Gefühl. Und ein Grund ist auf jeden Fall die Community, weil die Community sagt, wie das alte Meme, gib mir das gleiche Spiel nochmal, ne? Neues Volk oder sonst irgendwas. Aber gleichzeitig wollen sie auch, dass irgendwie neue RTS rauskommen und der Markt am Leben bleibt, aber haben dann sehr große Probleme damit, sich von etwas Altem zu trennen. Ich meine, man hat sehr aktiv damals mitbekommen, ich nehme mal Age of Empires 2 und 4 als Beispiel, die komplette Age of Empires 2 Community hat jeden einzelnen Pro-Gamer, der von 2 auch auf 4 geswitcht ist und da, als ich am Anfang ausprobiert habe, komplett zerpflückt. Ich glaube, Hera war eines der größten Beispiele, der wirklich auf Reddit die meistgehasste Person in der Age of Empires 2 Community war, weil er angefangen hat, auch Age 4 zu spielen. Und es war so ein...
Man denkt, es ist die gleiche Serie,
es war so ein,
ne?
Feindbild zwischen diesen beiden Spielen. Also Age 4 war, glaube ich, sehr entspannt, aber Age 2 hat wirklich ein sehr großes Feindbild aus Age 4 schaffen, weil sie das Gefühl hatten, ihm wird jetzt was weggenommen. Ja. Die Leute gehen jetzt über zu Age 4 und Age 2 wird so aussterben. Ja. Aber es war ja nie die Intention. Die Leute wollten ja trotzdem weiter in Age 2 spielen, aber auch dieses Neue ausprobieren. Und ich glaube, da ist ein großes Problem. Also die Community... für RTS ist sehr treu und eine sehr coole Community, die bis heute auch noch StarCraft 2 gucken, die GSLs oder Age of Empires Turniere von T90.
Und auch hinkommen, ne? Wir haben ja mitgecastet das Red Bull Turnier und dann reisen da Leute nach Spanien auf eine Burg, um live die Spiele anzugucken.
Ja.
Aber ich meine, die traurige Kehrseite davon ist halt, sobald dann der Abend zu den 2-3 Age-4-Matches überging, die Scarps sind Leute gegangen.
Ja,
also die sind nach Spanien gereist, alles Turnier zu gucken und sind dann schon zum Bus gegangen. Jetzt kommt nur noch Age-4, jetzt gehe ich.
Das ist ja Wahnsinn.
Die beste Story daran war, der Bus ist für die nächsten 2 Stunden nicht mal gefahren. Und das wurde denen gesagt. Und sie haben dann trotzdem gesagt, nee, dann warten wir trotzdem lieber. Die haben lieber 3 Stunden auf einen Bus gewartet, der nicht kommt, als Age of Empires 4
zu gucken. Als 2 Minuten wieder hoch in den Burghof zu gehen und sich da hinzusetzen und ein Age-4-Match zu gucken. Also es war wirklich krass, wie da die, wirklich wie diese Feindseligkeit in den Communities bestand. Ja. Ich meine, es ist ein bisschen lustig, dass sie damals Hera so gehatet haben, der jetzt einfach der gottgleiche Age-2-Spieler. Jetzt ist das Hauptproblem, dass die Age-2-Szene hat, kein Turnier ist mehr spannend, weil Hera so gut ist, dass er einfach alle immer gewinnt und es nicht mehr interessant ist. Und dabei, ich musste ein bisschen lachen damals, als er dann kurz seine League of Legends Phase hatte. Das fand ich ein bisschen lustig. Aber die Pros machen sich ja auch Gedanken, welches Spiel hat noch Zukunft, womit kann ich meinen Lebensunterhalt verdienen? Und das ist ja bei RTS schon auch eine Frage, wie lange ist dieses Genre noch so am Start, dass man davon leben kann als Streamer-Turnierteilnehmer? Aber es ist, wie du sagst, ich finde die RTS-Community, so sehr ich sie auch mag, ich bin ja auch Teil davon, sie ist manchmal auch ihr eigener größter Feind.
Voll.
Weil auch alles als böse gesehen wird, was vielleicht ein Spiel ein bisschen zugänglicher macht. Und ich habe das Gefühl, da ist teilweise die Weitsicht nicht da, dass alle was davon haben, wenn das Genre als Ganzes neue Leute bekommt und floriert. Weil auch ein Age 2 profitiert davon, wenn insgesamt das RTS-Genre, wenn das gut dasteht.
Mhm.
Weil dann kommt ein geiles Neues raus und dann spielt das jemand. Also die Pipeline ist vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass jemand sieht Tempest Rising auf Steam, sieht geil aus und dann klickt er mal auf den RTS-Tag auf Steam. Ja. Und dann wird ihm natürlich Age 2 als nächstes empfohlen, weil es das erfolgreichste RTS auf Steam ist.
Ja. Die Regie spielt uns derweil passiv-aggressiv Stronghold-Gameplay. Also sagen, jetzt
möchten Sie
doch
mir
mal
damit etwas sagen? Ja. Haben Sie das Gefühl, der Heiko spricht zu wenig?
Genau, hol doch mal wieder Heiko rein. Ich wollte noch eine Sache anmerken bei Age 2, weil mir das aufgefallen war. Was sie ja machen, ist quasi mit diesen DLCs, auch mit dem Chronicles of Greece, Battles for Greece, andere Epochen ins Spiel als so Unterspiele einzubauen. Also, dass sie sagen, das ist zwar Age of Empires 2, Age of Kings, ist so das Hauptprogramm, aber wir nehmen diese Engine und auch, ne, das, was die Leute an der Art von RTS lieben und versetzen es in andere Settings innerhalb des Spiels. Also, dass sie sich nicht mehr nur aufs Mittelalter begrenzen. Oh Gott, bei Maurice brauen sich schon dunkle Wolken zusammen.
Ich mag ja den Three Kingdoms DLC und ich mag auch Griechenland. Aber es ist witzigerweise auch ein, also ich meine verständlicherweise, ein kontroversen Punkt gerade.
Ja.
Weil auch wieder, da sind wir wieder auch bei Leons Bereich, es wird dann immer diskutiert, wie weit sollten diese Fraktionen auch Teil des Ranked-Modus sein. Hm. Also, okay, ja. Also zum Beispiel die Griechen sind es, glaube ich, nicht. Aber die Three Kingdoms werden es jetzt. Und dann sagen halt Leute, okay, jetzt bin ich dann die Briten mit Langbogenschützen und kämpfe gegen die Chinesen des ersten Jahrhunderts. Und auch vom Balancing her, die Chinesen kriegen als erstes quasi Heldeneinheiten. Also da benannte Heldeneinheiten im Multiplayer. Liu Bei, Cao Cao und einer vom Sun-Clan, ich glaube Sun-C.
Der aus Battlestar Galactica, ja.
Die dann Auren haben. Die haben dann, also du hast eine Heldenheit in der Burg, die kostet 500 Nahrung, 500 Gold. Cao Cao, Aura, mehr Angriffsgeschwindigkeit für alle Truppen in der Nähe. Also da kommt auch was Neues rein in den Ranked-Modus, wo Age-2-Puristen sogar irgendwo verständlich sagen, die Epoche ist weird, die Mechanik ist Warcraft, was soll denn das?
Das verstehe ich total, aber RTS wird nie das Comeback schaffen, nie. Wenn sie sagen, wir wollen das über den E-Sports schaffen. Weil, da bin ich ehrlich, der Zug ist abgefahren. Da ist einfach MOBA so groß. Und MOBA ist ja letzten Endes eine Evolution oder hat sich aus RTS
eine
ergeben.
Devolution, würde ich es nennen. Ja, eine Devolution.
Eine Mutation.
Aber aus der Nummer kommst du nicht mehr raus, sondern du musst erstmal wieder Leute mit Emotionen durch gutes Game Design, durch eine gute Story, durch Charakter für ein Spiel begeistern und dann kannst du E-Sports machen. Deswegen checke ich auch immer nicht, Balancing wichtig, E-Sports, Multiplayer, verstehe schon, warum das wichtig ist, weil es ein Spiel am Leben hält.
Oh, Leon wird gerade wütend, glaube ich.
Aber du musst doch erstmal Leben in ein Spiel, du musst doch erstmal Leben in ein Spiel bringen und bevor du es am Leben erhalten kannst.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, was RTS braucht, ist ein Magnet. Weil wenn wir alle an MOBA denken, es gibt keine 10 verschiedene MOBAs, an die wir denken. Klar gibt es sowas wie ein Smite oder so ein Hon, was es früher mal gab. Es gab viele andere Ableger. Aber alle zieht es zu LoL oder zu Dota. Mhm. So, du hast diese zwei Hauptstützen, primär sogar LoL. Leute mit Dota sehr weit abgehängt auch. Und sowas gibt es im RTS nicht. RTS ist sehr, sind so ganz viele Splittergruppen. Du hast die Age of Empires-Fraktion, du hast die alten Strongholder, du hast StarCraft, Warcraft. Du hast viele Leute, die an alten Sachen festhalten und auch nur dort zu finden sind. Aber ich glaube, wenn man diese ganzen Splittergruppen in irgendwas vereinen könnte, könnte RTS nochmal richtig einen richtigen Impact haben und auch wirklich nochmal Leute ziehen. Aber ich glaube, gerade das fehlt.
Und das war so ein bisschen die Hoffnung bei Age of Empires 4, ne? Dass das Spiel sein könnte, das wieder die RTS-Communities vereinen könnte. Und das hat es halt leider nicht geschafft. Ja.
Aber im Prinzip hat es das geschafft. Und das Problem ist, das Spiel war einfach nicht fertig zu dem Zeitpunkt. Und das Team, was das Spiel gemacht hat, war nicht das Richtige. Mittlerweile hat das Team, was auch die Definitive Edition von Age 2 zum Beispiel macht, den ganzen Sektor übernommen. Und jetzt läuft's. Man sieht, das Spiel funktioniert. Die Mechanics sind so, wie sie intended sind. Das Balancing funktioniert. Wir kriegen neue Fraktionen. Wir kriegen immer mehr Content. Und da ist halt wirklich, das ist wirklich was mir wirklich sehr im Herzen wehtut, weil Age 4 war zu einem Zeitpunkt, als es rauskam, so die ersten paar Monate, es hätte das neue StarCraft werden können.
Das stimmt. Ich erinnere mich noch, dass genau was du sagst, es sind ja wirklich, glaube auch aus einfach Verzweiflung, endlich haben wir wieder was, zumindest Streamer aus den verschiedensten Szenen drauf aufgesprungen.
Alle. Es gab
Warcraft- und StarCraft-Profis, die da auch reingegangen sind, weil okay, das könnte wirklich, ne, das hat die Markenstärke vielleicht, um auch die Zuschauerzahlen zu ziehen, die ich brauche, um da Content zu machen. Und es hat leider das einfach nicht gehalten, weil der Start schwach war und sie dann auch, ich meine, verständlicherweise sind die Entwickler auch erstmal in die Weihnachtsferien gegangen nach dem Release. Das ist ja verständlich, aber da hätte man strategisch einfach entscheiden müssen, dann muss halt später rauskommen.
Ja.
Du kannst nicht unfertig rauskommen und dann mit offensichtlichen Balance-Problemen, die Leuten schon in der Beta vor 2 Monaten aufgefallen sind und wir fixen die dann im Februar.
Ja.
Das ging halt nicht. Das, weil vor allem, das war ja auch an einem Punkt, wo diese Balancing-Probleme, die waren nicht so, dass es nur so die super High-Level-Players, alle haben schnell gemerkt, Belagerungswaffen-Spam ist die beste Strategie. Und das Problem daran war auch noch konkret, Belagerungswaffen-Spam ist keine spaßige Strategie.
Und es gab 1-2 Völker, die besonders gut da drin waren. Das heißt, du hast dann auch daran einen riesen Unterschied gab zwischen einem Ruß-Spieler, der die längsten Routen hat, die wirklich über die halbe Map gefühlt
Maxim schießen. Mit so einer langen Route war damals ein Problem.
Damals.
Wenn du selbst innerhalb der einzelnen Völker, weil es gab ja nicht mal viele Völker, ich habe ja nur ein paar, wenn du selbst da so große Differenzen hast, dann merkst du es halt nochmal umso mehr, wie einseitig eigentlich so ein Spielverlauf ist.
Und um auch nochmal auf den Punkt von Heiko und Micha zurückzukommen, was auch sehr schade war, es hatte leider auch keine tollen Kampagnen. Ja. Mhm. Das hat mich damals sehr enttäuscht, diese komische, dieser historische Doku-Ansatz, der so sehr, weil da finde ich, bin ich auch bei Heiko, das sehen wir heute vielleicht nicht mehr so, wenn wir, heute wird über diese Spiele sehr viel nur im E-Sport-Kontext geredet, weil das halt das ist, was bleibt, weil wir spielen nicht zum tausendsten Mal die Kampagne. Aber all diese Klassiker haben uns damals auch mit Emotionen gekriegt. Mhm. StarCraft hatte eine krasse Kampagne, Warcraft hatte Arthas, Command & Conquer hatte seine Trash-Sequenzen und so.
Und selbst ein Stronghold 1.
Jetzt sind wir soweit.
Wirklich mit allerbilligsten Mitteln.
Ja.
Aber wir alle erinnern uns noch an die Ratte, das Schwein, den Wolf. Das war nicht elegant. Das war auch kein gutes Storytelling. Aber es ist im Kopf geblieben.
Ja. Und das...
Okay, das muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Ein Lob für diese Stronghold-Gegner.
Naja. Ja, natürlich.
Okay. Die Ratte, das Schwein. Was war dein Lieblingscharakter?
Ich fand die Schlange damals gut.
Ah ja, okay.
Ja, natürlich. Wie jetzt, Micha? Also haben es aber. Du willst mir jetzt sagen,
weiß
dass du die
mehr von Stronghold. Ich hab alles vergessen. Aber es
Leon, hau ihn mal für mich.
Ja. Ich hab's verdient. Ich kann zumindest sagen, dass eine Stronghold Crusader Definitive Edition kommt und viele Leute sehr aus dem Häuschen waren, wo ich mir dachte, warum eigentlich, Maurice?
Ja, weil Stronghold ja so alt ist inzwischen, dass das auf neuen PCs teilweise einfach nur noch komisch läuft. So von wegen die Pixelart rausgezoomt ist halt dann die ganze Karte entweder auf einem Bildschirm oder nicht. Also ich meine, es ist aber natürlich auch ein bisschen, was wir alle vorher schon ein bisschen hatten, es ist auch ein wenig traurig, weil wir so wenig Neues bekommen, dass es einfach für mich erfreulich ist, dass auch das erste Stronghold, jetzt Crusader, nochmal so restauriert wird, dass es einfach gut und sinnvoll auf modernen Systemen läuft. Weil da gibt es lauter Sachen wie die Minus- und Plus-Tasten zum Geschwindigkeit beschleunigen, die funktionieren nicht. Du musst das Numpad benutzen bei den alten Strongholds. Es gibt halt die komischsten Dinger. Ich glaube, die Definitive Edition bringt auch gescheiten Steam-Multiplayer rein und so Zeugs. Also halt so Features, die heute essentiell sind, die aber halt Stronghold einfach nicht hatte, weil es so alt ist, und die nochmal reinzubringen, und dann sind ja Defensive, diese Definitive Edition auch echt nicht teuer.
Aber jetzt mal im Ernst, schaut euch das an, ist das nicht schön?
Ja, Leon, findest du es nicht auch schön?
Ja. Stronghold 1. Ich habe eine besondere Verbindung zu Stronghold.
Also es ist, ich war ja live dabei, als du es kennengelernt hast. Ja, aber
steckt da eine Geschichte drin, die erzählt werden möchte?
Also, es gab so ein kleines Event von Ranger veranstaltet, wo so ganz viele RTS-Games von Leuten, die Erfahrung hatten und Leuten, die keine Erfahrung hatten, wurden so zwei Teams gepackt und es gab so ganz viele 2v2s in allen möglichen Games. Und eins davon war auch Stronghold. Und ich habe es in meinem Leben noch nie vorher gespielt. Wenn du Stronghold noch nie gespielt hast und du triffst auf Leute, die das hunderte Stunden gespielt haben und du weißt nicht mal, wie du deine Burg aufbauen sollst und da kommen schon die ersten Archer an und zerschießen dir alles, was du in deiner Base hast.
Aber halt, Leon, du hast es doch auch schon einmal bei der Bonjvalan, da haben wir es doch auch einmal
gespielt. Da haben wir es auch einmal gespielt und das war genauso schlimm von der Erfahrung, ja.
Du kannst es schon. Aber ich weiß noch, wie du damals der eine warst. Also ich habe natürlich damals schamlos meine Kenntnis ausgespielt, weil in den meisten Spielen sind du und Niklas natürlich viel besser als ich in RTS, weil ihr ehemalige E-Sportler seid. Aber wenn ihr es halt noch gar nicht kennt, in Stronghold konnte ich euch abziehen.
Du konntest es richtig
das hatten. Problem ist, man hat bei dir aber gemerkt, ich muss das jetzt auch schnell machen.
Ja,
weil der lernt leider sehr schnell. Das ist ein Problem. Wenn ich dir jetzt noch ein bisschen länger aufbauen lasse, checkt er das Spiel. Ja. Ich glaube, wir müssen da jetzt reinrasseln.
Ja, dann wurde reingerasselt.
Ja, das war eine Unverschämtheit. Aber ja, auch so ein Spiel, was einfach zu alt ist, dass das für dich noch eine Jugenderinnerung
ist. Ich überlege gerade, wie das neueste Stronghold...
Unreal.
Nein, Stronghold.
Ach so, das letzte,
chinesische.
Warlords. Das haben sie ja gemacht, Warlords, genau.
Ja.
Und sie haben vor drei Jahren... Stronghold Unreal angekündigt. Ein neues Stronghold in der Unreal Engine, hieß es zumindest mal irgendwo in so einem Community-Update. Von dem hat man dann nie wieder irgendwas gehört oder gesehen.
Mit 3D-Engines haben sie ja fantastische Erfahrungen gemacht.
Das war einer meiner frühesten GameStar-Erinnerungen, wie wir zusammen Stronghold 2 getestet. Das war ja gar nicht so schlecht. Also ich fand's, wenn wir über Stronghold 3 reden.
Nee, es war so scheiße. Die Schrulle muss ich kurz erzählen. Der alte Mann erzählt von früher. Aber das war halt wirklich damals noch eine Zeit, das Spiel war halt so buggy, wir wussten, wir müssen die Titelstory machen, da war es aber wirklich so, ich habe diese Bugs reported und digitale Distribution damals noch schwierig und da ging es ja wirklich darum, dass keine Formationen sich gebildet haben, also die Formationen waren kaputt in dem Spiel, so, in der Testversion und dann habe ich denen so Bescheid gesagt, sag mal, euch ist das schon klar, dass das noch kaputt ist? Ja, wie kaputt denn? Dann habe ich ihnen das so ein bisschen erzählt, denen eine Liste geschickt. Und die so, oh. Und was sie dann gemacht haben, ist wirklich, die haben die Produktion angehalten.
Oh Gott.
Die haben in ganz Deutschland Studenten rekrutiert. Die haben eine Patch-CD, also Patch-CD-ROM produziert und dann in die laufende Produktion Studenten eine Patch, weiß nicht, ob es eine CD-ROM oder DVD war. Ich glaube, es war noch CD-ROM
damals.
Und haben dann Studenten in bereits fertige Stronghold 2-Packungen noch eine Patch-CD-ROM reinlegen lassen.
Oh Gott.
Ja. Also wir haben dafür gesorgt, dass es halbwegs okay war.
Es war ein okay Spiel.
Es hat
auch viele Ideen, finde ich, die ich nach wie vor cool fand.
Also ich habe witzigerweise, ich habe es vor 2-3 Jahren mal wieder neu gespielt und gemerkt, ich finde es gar nicht so blöd. Aber ich erinnere mich noch, wie ich es damals mir begeistert als Schüler aus dem Mediamarkt geholt habe. Ich habe, glaube ich, 2 Kampagnenmissionen gespielt und habe es nie wieder angefangen.
Ja, aber zu spät, also, du hast schon gesagt, jetzt steht es auf der Schachtel, Maurice Weber, gar nicht so blöd.
Ja.
Aber eigentlich, das müsste ja eigentlich das Feature gehabt haben, das für dich das beste RTS-Feature ever ist, nämlich die Organisation eines Königsdinners.
Ja, es waren gute Ideen drin. Aber ich finde, heutzutage ist Firefly, an denen kannst du eigentlich am exemplarischsten den Zustand des Genres festmachen und alles, was wir besprochen haben. Sie hatten früher eine goldene Gans, ein geniales Spiel.
Die haben sie immer noch, diese goldene Gans.
Seitdem versuchen sie mit neuen Spielen das einzufangen, schaffen es jedes Mal nicht. Und du merkst, jedes Mal wird dann das nächste leider mit etwas weniger Budget produziert.
Mhm.
Und jetzt sind sie bei, wir legen halt das ganz Alte nochmal dezent neu auf.
Und das ist das, was am besten für sie
und
funktioniert.
Und das ist das, was die Leute am meisten begeistert. Also es ist eigentlich total traurig irgendwo. Und es ist, finde ich, der RTS-Kosmos wirklich in a nutshell, kannst du bei Stronghold machen.
Ich meine, ein gutes Beispiel dafür ist ja auch Age of Mythology, welches jetzt
Retold, ja.
Ein Spiel, was ich auch früher nie angefasst habe, mit Retold so richtig erleben konnte. Und ich bin ja, ich bilde ja immer den Multiplayer-Sektor ab. Ihr seid ja eher so die Leute, die auch gerne...
Deswegen haben wir dich ja hier, damit wir den Blickpunkt auch haben.
Und ich habe selten ein RTS erlebt, welches so Spaß macht zum Zuschauen auch. Also es wurde auch bei uns im Stream so gut aufgenommen. Und ich habe einfach nur Multiplayer gespielt. Aber wenn du dann plötzlich ins vierte Age gehst und dann kommt so ein riesiger Feuerwolf, der in deine Armee reinrennt und alles explodiert und denkst nur, was ist gerade passiert?
Das ist halt super.
Es macht so Spaß einfach, das ist so ein angenehmes Spiel zum Zuschauen, weil man rafft nichts, aber gleichzeitig ist es so spannend, weil du hast so viele kleine Sachen, du siehst halt irgendwelche mythologischen Figuren und du checkst halt, okay, da ist ein Speerträger gegen ein Pferd, ist ganz cool, funktioniert. Du hast da irgendeinen Zyklop, der auf irgendwas einbrettert, ist cool, verstehe ich.
Ja.
Also du musst nicht viel Wissen haben, wie bei anderen Games, um zu checken, was macht jetzt dieses futuristische Alien, schießt irgendwelche Laser oder sonst irgendwas, sondern du hast einfach nur trotzdem sehr verständlich ein RTS, was sehr an Age of Empires erinnert, aber noch irgendwelche coolen mythologischen Einheiten hat und dann plötzlich fliegt da ein Drache lang oder sonst irgendwas und du hast ein riesiges Erdbeben, Meteoriten hageln vom Himmel.
Wären denn auch
ich fand's so toll.
Ja, aber so diese Lesbarkeit, ne? Wie hieß denn Star Wars Empire at War, ne? Ist ja auch noch so ein Ding, wo ich sag so, ey, sowas, ein Empire at War 2. Bitte.
Hallo, also da läufst du bei mir oder rennst du bei mir ja offene Türen ein.
Ja.
Aber das werden wir nie sehen, weil Electronic Arts es ja schon angeboten bekommen hat, angeblich von Petroglyph. Und sie haben gesagt, ja, komm, nee, wir lassen lieber irgendein Unterstudio von Respawn ein Rundenstrategiespiel machen. Vollkommen okay, nehme ich auch, vielleicht, ja, wenn es gut ist.
Aber gibt es nicht vielleicht Hoffnung jetzt durch tatsächlich das, was sich in der Branche tut? Also Microsoft, die wir ja lobend erwähnt haben, die machen das ja auch nicht komplett uneigennützig, so ATS zurückzubringen. Und meine Hypothese ist, sie machen das, weil sie natürlich jetzt auch als Unternehmen sehr stark in diese Abo-Richtung gehen. So, das heißt, dieses ganze ATS und ich sag mal so, ne, auch alte PC-Brands wieder hervorbringen, so auch wie ein Flight Simulator, ne, das war ja auch Teil dieser Initiative. Das ist halt für mich ein Stück weit ein Teil einer Portfolio-Strategie. Ja? Natürlich ja. kommen die Leute jetzt zu Netflix wegen Stranger Things, aber du brauchst Kram drumherum, um die Leute auch im Abo zu halten. Dafür brauchst du ein breites Portfolio. Und das ist tatsächlich für mich eine Chance fürs ATS-Genre, um hier nochmal vielleicht so einen positiven Spin rauszubringen, dass ich, weil das haben wir ja auch schon sehr klar herausgearbeitet, ATS-Fans sind sehr treu und sie bringen sehr viel Leidenschaft mit. Und damit sind es natürlich auch eigentlich sehr wertvolle Kunden. Und dann Spiele zu machen, die dann eben Leute im Game Pass halten, das kann schon etwas sein. Und
ja, aber da sieht man auch mal, wie sehr sie es am Anfang in den Sand gesetzt haben. Denn damit Leute dabei bleiben, muss es halt dann auch geupdatet ja. werden. Mhm. Und dann kannst du halt nicht 6 Monate, so wie es du vorhin gesagt hast, 6 Monate warten, bis dann ein Update kommt, was offensichtliche Probleme fixt ja. in AOE 4. Also eigentlich haben sie sich erstmal selber den Pfeil ins Knie befördert. Und dann jetzt langsam Modus Operandi gefunden bei AOE 2, bei AOE 4, selbst bei Mythology, was ja diesen Arena-Modus bekommen hat und das Immortal.
Ja, der war leider Immortal nicht
toll. Der war leider sehr trash.
Es gibt ihn wenig.
Wir haben den gespielt, wir waren echt hoffnungsvoll. Ja. Der war verblüffend schlecht, muss man sagen.
Wirklich, das war das einzige Negative, was ich zu dem Spiel sagen kann. Es spielt nicht diesen Modus.
Vor allem, da könntest du so viel mitmachen. Ich habe mich so darauf gefreut, eigentlich so ein Modus mit Herausforderungen, wo du unterschiedliche Boni wählen kannst. Und wir haben den irgendwie gespielt und so, okay, irgendwie ist der gebalanced für, ist ein Koop-Modus, ist gebalanced, dass ein Säugling ihn alleine spielt. Also es kommen später, wo ich habe mir sagen lassen, auf der zweiten Seite der Maps kommen dann schwierigere. Und eine war ja richtig hart, aber
das Ding ist, es war so mittendrin, so glaube ich, die vierte Mission oder so war richtig hart und wir mussten die 3-4 Mal probieren und dachten so, oh, jetzt zieht's an, jetzt geht's richtig los. Nur um danach haben wir noch 4 Maps weitergespielt, waren wir irgendwann beim Endboss der ersten Map und haben einfach nur gelacht.
Der Endboss, dieser Kronos-Kampf, Leon hat dann einfach den komplett gecampt. Der hat immer, es sollte eigentlich so eine verzweifelte Verteidigung, die immer neue Wellen von Kronos sein. Und Leon stand immer mit so einer Armee, immer wenn er kommt, Kronos, neue Welle. Sag, ach Leon, hast schon getötet? Ja, war gerade nicht da, ist schon weg, ne? Ja, okay. es war ganz komisch gebalanced. Und ich bin auch nicht sicher, es scheint leider, ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie der chinesische DLC im weiteren Spielerkosmos ankam. Die Spielerzahlen sind auch durchaus dann gedroppt wieder von Age of Mythology. Mhm. Ich habe mir da auch sagen lassen, das hat wohl, verstehe ich auch irgendwo, eine recht große Kampagnenzielgruppe, die wieder reingegangen sind, um diese Kampagne nochmal zu erleben, die ja auch recht umfangreich ist bei Age of Mythology. Mhm. Und beim Multiplayer sind wohl gar nicht so viele dran geblieben, was ich schade finde, weil ähnlich wie du, ich finde den Multiplayer angenehm zum Spielen, angenehm zum Streamen. Ich finde auch durch die sehr unterschiedlichen Völker, die auch alle nochmal 3 Varianten haben durch die Obergötter, sehr strategisch interessant. Also ich finde, Age of Mythology ist eigentlich ein tolles Spiel, das eigentlich auf dem Papier diese Zielgruppen sehr gut vereint.
Ja, eigentlich sollte es größer sein.
Du hast eine starke Kampagne. Du hast auch, finde ich, schon eingebaut, diese emotionale Resonanz, die du erwähnt hast, weil jeder ist Fan von einer dieser Mythologien, glaube ich. Irgendwas findest du daran schon cool. Ja. Griechische Helden, okay, wenn das nicht deins ist, aber Wikinger findest du geil. Oder ja, okay, ja, immer Vikings geschaut. Also da findest du irgendwen, glaube ich, der immer irgendwas findet, wo er sich mit identifizieren kann. Aber es stand, glaube ich, immer ein bisschen im Schatten von Age of Empires einfach, dass Leute dann doch lieber ich spiele doch lieber klassisches Age 2, wie ich es immer gemacht habe. Ne?
Ja, würde ich unterschreiben. Mythologie ist einfach schwächer.
Aber gut, kann den mal jemand von der Bühne werfen?
Warum leider ist
der
nicht, überhaupt weil ich sitze hier in der Mitte.
Ja, weil du der Boss bist, ja, scheiße.
So, genau. Was ich glaube, also zumindest dieses Engagement von Microsoft, alleine, dass sie sich ja damals entschieden haben, Age 4 zu machen, hat zumindest auch wieder den Ausschlag dazu gegeben, dass auch andere Teams, glaube ich, gesagt haben, es geht noch was. Mhm. Ja, auch in Tempest Rising ist, glaube ich, so entstanden, dass sie gesehen haben, hey, wenn selbst hier so ein Riese wie Microsoft da noch dran glaubt, ja, in einem kleineren Maßstab, als vielleicht vor ein paar Jahrzehnten noch möglich gewesen wäre, aber wenn die noch dran glauben, dann können wir da auch was erreichen. Und deswegen gibt es ja auch so kleine Sachen wie ein Age of Respair, ne? Also ein 3D-Stronghold ähnliches Spiel, wo man erstmal gucken muss, wird's gut, wird's nix. Ne? Also das ist natürlich immer schwer zu sagen.
Es gibt natürlich auch glorios gescheiterte Spiele. Ne? Erinnert sich jemand von euch noch an A Year of Rain?
Oh Gott.
Ja, aber sie versuchen es wenigstens.
Sie versuchen. Hast du das mitgekriegt, nee. Leon? Oh ja, das verstehe ich auch. Das war, also, man sollte nicht zu hämisch sein, weil es
war auch gar kein
es hatte es nicht
Spiel.
Verdient. Aber das war ein Strategiespiel, ein RTS von Daedalic. Das hatte damals schon ein bisschen das Pech, dass gleichzeitig Iron Harvest in Entwicklung war. Das heißt, selbst die Nische von deutsche Entwickler machen ein cooles RTS, ja. konnte es nicht gut besetzen, weil Iron Harvest besser aussah. Mhm. Und es war nett.
Aber nichts Besonderes.
Mehr auch nicht. Und es hat irgendwie gestartet im Early Access mit, ich glaube, dann 200 gleichzeitigen Spielern oder sowas. Und es wurde im Early Access eingestellt. Weil sie gesagt haben, es war wirklich, also es hat auch wehgetan. Es war, glaube ich, das teuerste Spiel von Daedalic. Ja. Und das war dann auch, glaube ich, einer der Sargnägel von Daedalic, die ja inzwischen zusammen nur noch Gollum, publishen. Ja. Ne? Zusammen mit Gollum dann danach, das war dann wirklich... aber A Year of Rain, das hat mir ein bisschen leid getan, weil ich war da auf dem Reveal-Event auch. Das waren schon Leute, die was Cooles machen wollten. Man hat aber auch da wieder gemerkt...
Es ist nicht so einfach.
Jedes neue RTS hat irgendwas versucht. Bei denen war, glaube ich, das besondere Ding, sie machen mehr Koop-Modi. Hat halt nicht gezogen. Man muss auch dazu sagen, es war leider vom Ganzen, das ist vielleicht ein bisschen was unter den Reiter irgendwie, was wir alle schon mal jetzt mehrfach angesprochen haben, so auch irgendwie emotional die Leute abholen. Ich glaube, selbst für Multiplayer willst du ja, dass deine Fraktionen irgendwie cool sind. Mhm. Und das waren die da leider einfach nicht. Die Designs waren echt nicht gut.
Es gab die Idee fand ich ja super, nämlich Koop so zu designen, dass du eben nicht nur gleichzeitig eine Fraktion spielst, sondern dass die Maps so gebaut sind in der Kampagne, dass du quasi auch zusammen arbeiten musst, um die Mission zu lösen. Das fand ich eigentlich eine ganz smarte Idee, aber es hat nicht sein sollen.
Wir sind leider am Ende angelangt unseres Talks. Schon die Zeit.
Hier ist ein Timer, der uns betrügt.
Dieser
der sagt
Timer
noch mal
betrügt
Minuten.
Euch. Ja, der hat auch mich betrogen, aber die Regie sagt an, das war's.
Ja, dann...
Spiele müssen uns abholen, Echtzeitstrategiespiele. Mal schauen, ob es Tempest Rising schafft. Das kommt schon bald, ne? Ab dem 17. April ist der Advanced Access. Mal gucken, ob es, da muss ich einfach nochmal drüber reden, Dorf schafft, weil die den besten Titel haben. Ne? Sehr retro, aber auch Metal Soundtrack.
Aber smart retro, nicht smart. Einfach
das
nur retro.
Das sieht aus wie Alarmstufe Rot damals, das erste. Also hast du sofort diese alten C&C-Vibes. Freue ich mich sehr drauf, bin sehr gespannt. Ich glaube, wir könnten noch 10 Talks füllen zu diesem Thema, das werden wir auch noch machen.
Ja.
An entsprechenden Gelegenheiten. Für diesmal soll es das gewesen sein. Vielen Dank, ihr alle, dass ihr euch zu diesem Thema zu uns gesellt habt.
Leon, danke, dass du da warst.
Sehr gerne.
An der Stelle nochmal, folgt alle Bonjour. Ne? Wenn ihr den Mann auch mal kompetitiv RTS spielen sehen wollt, ist eine Freude, ihm zuzuschauen.
Ja, nächste Woche geht's weiter mit Warcraft 3.
Warcraft 3 Grubby-Turnier. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg.
Danke, danke.
Und vielleicht reden wir danach nochmal. Also wenn du dich dann gut geschlagen hast.
Dann User geben wir uns nicht ab.
Dann laden wir Grubby ein.
Mein Ziel ist, Viper zu besiegen.
Oh, das wäre gut.
Ja.
Sehr gut.
Dankeschön.
Ja.